Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds. Wie immer mit Jonas und David. Jonas, schön, dass du da bist.
Das kann ich nur zurückgeben.
In der heutigen Folge geht es um das Thema Investieren als Job. In welchen Berufsfeldern kannst du denn wirklich als Investor agieren? Das heißt, viele beschäftigen sich ja beispielsweise privat mit Wertpapieranlage, mit Firmenbewertung etc. Und es gibt natürlich auch einige Berufsbilder, wo man das nicht nur mit seinem eigenen Geld macht oder nicht mit seinem eigenen Geld, sondern auch mit dem Geld anderer Menschen. Und um genau diese Berufe geht es heute mal. Bevor wir da einsteigen, kurzes Feedback zur vergangenen Woche. Am Wochenende stand natürlich das Webinar an. Da großes Dankeschön an alle, die teilgenommen haben. Es war echt eine sehr stimmige Runde. Es waren super viele Leute da, super viele Fragen im Chat. Kam auch, was wir so gehört haben, sehr gut an. Hast du dem noch was hinzuzufügen?
Ja, werden wir ab sofort häufiger machen. Einigermaßen regelmäßig immer mit unterschiedlichen Themen. Ich denke mal, du wirst das sowieso dann auch mitbekommen über sämtliche Kanäle. Und ja, genau. War eine coole Sache.
Genau. In diesem Sinne steigen wir mal in den Podcast ein. Was stand letzte Woche an?
Ja, genau. Gut, ich habe halt vor allen Dingen das Webinar vorbereitet und weiter ein paar Inhalten gebastelt, aber eigentlich vor allen
diese Woche, Jonas.
Ja gut, wir haben ja letzte Woche auch nicht darüber gesprochen.
Stimmt, wir haben letzte Woche auch keinen Podcast gemacht, dann ist okay.
Diese Woche, gut, wir haben halt erst Mittwoch, weil wir das jetzt wegen Ostern ein bisschen früher aufnehmen. Deswegen ist da jetzt noch nicht so viel passiert, ein bisschen Inhalte. Hab mal so ein paar Daten bei uns intern ausgewertet und mal geschaut, ob wir da ein paar Rückschlüsse ziehen können.
Ja. Genau, bei mir stand das Übliche an. Also jetzt auch nichts Nennenswertes. Einige Termine gehabt natürlich, einige Telefonate geführt, einige Videos aufgenommen, einige Kooperationen angegangen. Das Übliche. Also nichts Außergewöhnliches neben dem Webinar natürlich.
Ja.
Ja, und dann würde ich sagen, steigen wir ein in die Thematik. So, ich würde sagen, jeder beschäftigt sich zuallererst einmal mit Aktien und so weiter. Ja. Ich glaube, das ist so der erste Einstieg, wie man so zu BWL, Banking, Finance etc. kommt. Dass man vielleicht mal in der Zeitung DAX-Kurse sich anschaut, dass man das in den Nachrichten mitbekommt. Dass man vielleicht mal eine YouTube-Werbeanzeige sieht von irgendjemand, der einem Daytrading verkaufen möchte oder sonst was. Ja, und dann entwickelt sich das so ein bisschen. So, und dann studieren viele BWL, weil sie das quasi machen wollen. Ne? Sie wollen in einer großen Bank sitzen und dann viel Aktien kaufen. Ne? Es macht Spaß, die Unternehmen zu bewerten etc. So Börsenkurse zu verfolgen, das klingt spannend. Da kann man viel bewegen, kann viel gewinnen natürlich. Und dann ist man im Studium und es gibt gar nicht mal so viele Jobs, wo man das machen kann.
Ja, also sag ich mal, man muss halt noch ziemlich krass dann unterscheiden. Ne? Also es gibt die Möglichkeit, in öffentlich gelistete Unternehmen zu investieren, Public Equities. Es gibt die Möglichkeit, in Privatunternehmen zu investieren, das ist eine Private Equity im erweiterten Sinne. Es gibt aber auch die Möglichkeit, nicht nur direkt zu investieren, sondern natürlich auch, wo man dann irgendwann auch drauf stößt, ist natürlich das ganze Thema Fremdkapital. Und dann gibt es da noch Mixe dazwischen. Also man kann natürlich auch ein Unternehmen Fremdkapital zur Verfügung stellen. Auch das natürlich bei privaten und öffentlichen Unternehmen. Und man kann die Unternehmen, die direkt investieren, natürlich auch beratend zur Seite stehen.
Ja.
Also man kann als M&A-Beratung beispielsweise oder aber auch im Consulting unterstützt man natürlich diese Unternehmen oder Player, die praktisch diese Entscheidungen treffen müssen, ob sie da rein investieren oder nicht.
Ja. Würdest du sagen, wenn wir eine Unternehmenstransaktion nehmen, eine Acquisition beispielsweise, da investiert ja eigentlich das eine Unternehmen auch in das andere Unternehmen.
Genau, das stimmt. Also man hat sogar auch interne Abteilungen nochmal. Das ist auch nochmal relevanter Punkt, ne? Beispielsweise in den meisten DAX-Unternehmen oder auch nicht gelisteten Unternehmen entsprechender Größe findet man M&A-Abteilungen, die sich natürlich auch genau mit solchen Fragestellungen beschäftigen. Wie letztendlich ist ein Unternehmen ja auch ein Portfolio, insbesondere in Deutschland hat man natürlich auch viele Unternehmen, die wirklich de facto auch so ein bisschen das Portfolio von einem gewissen Familienclan sind.
Mhm.
Also beispielsweise bei Bertelsmann ist es ja so, dass das, sag ich mal, dass das zum sehr hohen Anteil der Familie Mohn gehört.
Mhm.
Und da geht es dann auch, wenn man praktisch CEO von Bertelsmann ist oder da in der Strategie oder in der A-Abteilung ist, dann geht es auch ja, darum, auch für die Familie letztendlich ein Portfolio zu bilden bis zu einem gewissen Grad. Ja, natürlich gibt es da noch ein paar andere Themen und so weiter, aber da ist es nicht zwangsläufig so, dass man sich dann nur mit einer Fragestellung oder nur mit einer Industrie beschäftigt. Ne? Das ist mit Sicherheit auch nochmal ein relevanter Punkt. Ich würde jetzt mal vielleicht so nacheinander mal so ein bisschen durchgehen.
Ich würde vielleicht mal bei Public Equity anfangen.
Public Equity ist so der Standard. Ja. Da können, ich weiß jetzt nicht, wie wir spiegeln und so weiter, aber irgendwo haben wir auch schon mal ein Video gemacht übers Asset Management grundsätzlich, weil auch da muss man nochmal unterscheiden. Ne? Es gibt praktisch Asset Management, das ist klassischerweise die Fonds, die man so öffentlich kaufen kann, die öffentlich zugänglich sind. Es gibt natürlich ein paar Funds, die nicht ganz so öffentlich zugänglich sind, wobei das dann eher oft in Richtung Hedgefund geht. Ein Hedgefund kann halt praktisch beide Positionen einnehmen, also kann darauf wetten, dass das Unternehmen gewinnt, aber auch, dass es verliert. Hat mehr Instrumente zur Auswahl. Letztendlich ist nicht immer quantitativ. Das ist ein Fehler, glaube ich, das ist so die absolute Standardaussage, die man irgendwie unter YouTube-Videos dann liest, muss man nicht irgendwie Mathe studiert haben oder ein PhD haben, um im Hedgefonds zu arbeiten. Nein, es kommt halt auf die Anlagestrategie vom Hedgefonds an. Und wenn er einen sehr quantitativen Approach hat, viel Trading betreibt und so weiter, auch High Frequency vielleicht ist, ja, dann sollte man einen quantitativen Background haben. Aber wenn er Fundamentalanalyse betreibt oder sogar aktivistisch ist, wie zum Beispiel so ein Savian wäre so ein Beispiel, oder der Hedgefonds von Paul Singer zum Beispiel oder von Carl Icahn. Davon gibt es natürlich auch nicht unendlich viele, aber das sind klassische Funds, die sehr fundamental sich wirklich ein Unternehmen angucken, Teilpositionen machen oder da reingehen. Das ist auch so, glaube ich, das, was am stärksten dran ist daran, was sich die Leute wirklich darunter vorstellen. Mhm. Wenn sie sagen, ich möchte investieren im Beruf. Und dann hast du halt praktisch vom Hedgefund weg, gehst du halt immer mehr so ins Asset Management, hast du öffentliche Fonds, die können du und ich jederzeit kaufen. Die haben oft eigentlich fast die gleiche Gebührenstruktur wie ein Hedgefund. Und ja, da kommt es halt stark auf das Umfeld an, in dem man es macht. Ne? Es gibt Umfelder bei den Top Asset Manager. Da ist es auch intellektuell reizvoll, da hat man auch sehr, sehr gute Leute, die oft aber auch Vorerfahrungen in einem der anderen Gebiete gesammelt haben. Und dann gibt es natürlich Funds, die gerne von zwielichtigen Finanzvertrieblern vertrieben werden, die jetzt nicht unbedingt den besten Return haben.
Mhm.
Klar, kann man da arbeiten, man analysiert auch Unternehmen. Aber ob das dann so viel Erfüllung irgendwie gibt, wenn man weiß, dass, wenn, da gab es mal dieses Ding, wo ein Affe auf eine Dartscheibe geworfen hat und du weißt de facto, dass der dich outperformt in jedem Jahr, ja, ist der Sinn und Zweck irgendwie vielleicht hinterfragbar des eigenen Berufsbildes.
Ja, das muss dann jeder für sich selbst sozusagen entscheiden, ob das Richtige ist. Aber das sind quasi die Bereiche, die oft ja, vor allem in Dokumentationen, in Video, in Serien wie irgendwie Billions oder so glorifiziert werden. Und
ja gut, Billions ist schon natürlich nur Hedgefonds, ne?
Ja, also Billions ist Hedgefonds, aber sonst in so Dokumentationen, ne? Da hast du irgendwie den Asset Manager, der XY macht oder was weiß ich, wo dann auf fallende Kurse gesetzt wird, auf Steigen, ja. Was dann auch wieder Hedgefund ist, aber das ist so das, was man in der Öffentlichkeit auch sehr viel mitbekommt.
Genau. Da ist natürlich auch noch Wealth Management, das ist praktisch auch noch ein Punkt, der so ein bisschen Unterpunkt ist zum Asset Management, wo man eigentlich für sehr Vermögende kundenindividuelle Lösungen findet und von der Asset-Klasse praktisch deutlich breiter nochmal ist. Asset-Management generell übrigens auch muss nicht nur im Equities-Bereich sein, sondern kann auch Anleihen inkludieren, kann Real Estate inkludieren, kann irgendwelche Rohstoffe inkludieren. Aber klassischerweise, ich meine, denkt man am ersten an Equities. Und ja, dann kannst du praktisch für individuelle Personen, die ein gewisses Vermögen haben, kann man natürlich auch für die ein Portfolio zusammenstellen, wie die möglichst Gewinn bringen, ihr Geld anlegen. Das ist aber dann, muss man ein bisschen Vermögen mitbringen. Das bieten dann oft die Privatbanken, aber auch die großen Investmentbanken an. Also, sag ich mal, die üblichen Vertreter, die Schweizer sind da auch immer sehr, sehr stark, wie du ja weißt, natürlich. Und aber auch die Top-Investmentbanken machen das ganz genauso.
Genau, so, und dann, das ist quasi eine Möglichkeit.
Genau.
So, dass du quasi sagst, okay, bei einem dieser Unternehmen, wo man Gelder verwaltet für große institutionelle Anleger, für sehr vermögende Privatpersonen, für Familien, für Family Offices, wo man quasi wo man quasi für andere Leute in öffentlich gelistete Unternehmen investiert mit,
genau, oder
mit
Anleihen
Finanz oder ja genau, und dann Hedgefonds nehmen Finanzvehikel, die einfach auch erst ab einer gewissen Schlagkraft Sinn machen auch irgendwo.
Ja, also gut, Hedgefonds haben ja auch, also damit man da erstmal rein investieren kann, muss man auch sehr, sehr viel Geld mitbringen, auch wenn es sehr gute Hedgefonds sind. Ja. Das ist dann auch ein bisschen, bis zu einem gewissen Grad ein Qualitätsmerkmal. Ja, genau, das ist so ein bisschen die öffentliche Seite. Und dann gibt es noch die private Seite, und das ist was, glaube ich, was viele jetzt am Anfang vom Studium so gar nicht auf den Blick haben. Mhm. Das ist auch durchaus, also ich habe es während meiner Zeit dann auch kennengelernt und fand es dann doch eigentlich auch ein bisschen reizvoller sogar noch, weil du ja wirklich dann im Gegenteil, also das Problem finde ich immer so ein bisschen, wenn du öffentlich in Unternehmen investierst, ist, dass du so ein bisschen ja darauf hoffst, dass das Unternehmen vielleicht Maßnahmen umsetzt, weil du hast halt nicht genug Stimmen, um wirklich was zu verändern, es sei denn, du bist irgendwie Aktivist und hast auch eine entsprechende Medienpräsenz und so weiter. Vielleicht schaffst du das dann, aber selbst dann bist du ja nicht Eigentümer und kannst das zwangsläufig machen, sondern bist noch von ein paar Sachen abhängig. Das ist natürlich beim Private Equity meistens anders. Es gibt natürlich auch Co-Investments, aber größtenteils bist du wirklich dann Eigentümer von dem Unternehmen im klassischen Private Equity. Und analysierst das natürlich entsprechend, musst initialen Wert rausfinden. Es kommt so ein bisschen darauf an, sag ich mal, was so die wichtigsten Analysepunkte sind, kommt ein bisschen darauf an, wie groß das Unternehmen ist, wie groß der Fund ist und so weiter. Weil je größer das Unternehmen, desto komplexer das Geschäftsmodell, desto mehr hast du natürlich auch noch ja einfach die Finanzierung, die auch ein signifikanter Werttreiber ist. Und das fand ich persönlich dann auch wirklich sehr, sehr spannend, als ich das kennengelernt habe. Da hat man natürlich weniger Initialinformationen. Es ist eine größere Informationsasymmetrie. Und man hat aber natürlich auch den Nachteil, dass man nicht zwangsläufig, wenn man sich für ein Unternehmen interessiert, das auch kaufen kann. Bei einer Aktie ist es relativ einfach.
Ja.
Wenn man ein privates Unternehmen kaufen möchte, ist es ein bisschen schwieriger. Da gibt es natürlich auch Wettbewerber für diesen Kauf und so weiter und so fort. Aber die Analysen und so weiter sind auf jeden Fall sehr gut, da wird sehr tief reingegangen. Investmentbanken, Beratungen, Anwaltskanzleien und so weiter, Wirtschaftsprüfungen unterstützen eigentlich immer. Das ist im öffentlichen Asset Management auch manchmal der Fall, aber deutlich weniger. Der Anteil ist geringer, was aus meiner Sicht schon auch ein bisschen den Rückschluss lässt, was so die Analyse-Tiefe ist oder was der Anspruch an die eigene Analyse ist, wenn man nochmal ordentlich externe Kapazitäten auch nochmal da drauf fährt. Und dann, sag ich mal, immer vom Private Equity muss man auch nochmal krass unterscheiden. Da haben wir auch irgendwann auch mal ein Video zu gemacht. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Vom Venture Capital, wo du ja wirklich in Startups investierst, kaum Anteile hast, wo du auch dir ganz andere Fragen stellst. Da geht es ja dann viel darum, okay, kann ich das Geschäftsmodell durchsetzen? Wie finde ich die Gründer? Bis hin zum klassischen Private Equity, wo sich das Geschäftsmodell schon längst etabliert hat, wo man ein entsprechendes Fremdkapital auch einsetzt, viel, 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 viel mehr. Ist da eigentlich für jeden so ein bisschen was dabei, würde ich sagen.
Und das Interessante ist natürlich eben, dass du eben wirklich Ja, durch dein initiales Investment kannst du eben deutlich stärker durch eigene Maßnahmen beeinflussen.
Genau.
Ja, weil die Idee ist eben wirklich, dass man nicht nur Geld gibt, jetzt im Venture Capital vielleicht, aber auch dort will man ein Mitspracherecht auch in der Regel haben.
Ja, also ich meine, man ist nicht immer unbedingt immer dann Mitspracherecht, das klingt vielleicht auch ein bisschen hart, aber halt zumindest, ne, dass man will ja auch unterstützend zur Seite stehen, so,
Genau,
ne?
dass man einfach mehr noch machen kann, außer vielleicht mal bei einer Aktionärsversammlung mal den Stimmzettel zu heben oder je
Ja.
nachdem, wie viel man hat, kann man natürlich auch ein bisschen mehr machen. Aber im Private Equity ist natürlich die Idee, dass man das Unternehmen maßgeblich auch verändert mit der Investition. Ne? Und da muss man dann natürlich in der Analyse oder wenn man da quasi die Wachstumspotenziale erkennt, dann bringt das natürlich viel mehr. Dann kann man mit einem viel oder ne, wenn du, sag ich mal,
Ja, kann man mehr bezahlen halt
genau, kann man mehr
gesagt.
bezahlen, weil man weiß, okay, dieses Potenzial kann ich auch tatsächlich verwirklichen. Wogegen jetzt bei einem großen gelisteten DAX-Konzern oder so, damit kann man das dann nicht auf einmal verwirklichen.
Ja, also bei uns bei Triton fand ich eine sehr interessante Erklärung damals von einer Person, mit der ich auch eng zusammengearbeitet habe. Er meinte halt so, letztendlich geht es eigentlich im heutigen Private Equity nochmal, da man ja heute auch sehr viel Kapital grundsätzlich zur Verfügung hat, ist ja die Inflation in Sachanlagen ist ja enorm gewesen die letzten Jahre. Geht es viel darum, wirklich das Unternehmen so gut zu verstehen, dass man vielleicht noch einen Werthebel findet, den andere nicht finden, und dadurch aber mehr bereit ist, mehr Geld in das Unternehmen für das Unternehmen zu bezahlen. Das fand ich, also habe ich so vorher noch nie drüber nachgedacht, weil eigentlich geht es dann immer um, okay, schaffen wir es, das Unternehmen zum fairen Preis zu akquirieren, damit wir natürlich entsprechend auch das wieder Gewinn bringen, vielleicht dann veräußern können. Wobei man muss natürlich auch da sagen, das Fremdkapital, je nachdem, was das auch für ein Deal ist, spielt dann natürlich auch nochmal eine Rolle, sodass das Unternehmen nicht mal mehr zwangsläufig auch im Wert steigen
Ja.
muss.
So, dann haben wir Private Equity, Public Equity.
Genau, und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Asset-Klassen. Ne? Klassischerweise Fremdkapital ist ein bisschen zahlengetriebener. Bei den anderen beiden Sachen, die wir vorher besprochen haben, sag ich mal, sind qualitative Analysen ein sehr wichtiger Teil des Ganzen. Fremdkapital in aller Regel schaut man noch mehr auf die Zahlen und noch weniger auf die qualitativen Faktoren. Dann hast du natürlich Real Estate. Real Estate ist halt deutlich berechenbarer in aller Regel. Es sind halt weniger Umgebungsvariablen, die eine Rolle spielen. Und auch immer, also grundsätzlich auch ähnlich wie Private Equity, aber halt, dass du Unternehmen hast, die ja halt weniger komplex sind letztendlich als Unternehmen, die wirklich mehrere Produkte verkaufen und so weiter, hast du beim Real Estate deutlich, sag ich mal, weniger Unterschiede in den Annahmen und so weiter in aller Regel. Und ja gut, dann gibt es irgendwie noch Mixe aus dem Ganzen, kannst du natürlich Rohstoffe haben und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich noch einiges. Fremdkapital kann natürlich auch wieder praktisch ja auch für private und Public-Unternehmen gemacht werden. Ne? Du kannst natürlich in Anleihen investieren. Da kannst du wirklich investieren. Es gibt natürlich teilweise Produkte, die man, wie man das von der 2008er-Krise kennt, auch die gebündelt private Kredite verkaufen. Aber das ist dann schon noch ein bisschen speziell und auch eher wieder eine Sache, die für sehr spezialisierte Fonds in der Regel gängig sind. Sonst kannst du eigentlich in aller Regel über Anleihen investieren oder du bist halt eine Bank und prüfst, ob du dem Unternehmen Kredit geben willst oder nicht.
Ja, also das, denke ich mal, hat da eine ganz gute Übersicht gegeben.
Ja.
Und das ist natürlich etwas, ne, wenn man da BWL studiert, mit dem Ziel oder weil man Sachen investieren möchte, aber da eben kein fundiertes Bild über diese ganzen Möglichen hat, dann verbaut man sich möglicherweise eben das Berufsziel. Ne? Also und ich finde es halt immer genial, wenn man irgendwie vielleicht schon im Abitur so ein Ziel für sich fasst
Ja.
und die es dann auch wirklich realisieren kann. Ist halt schade, dass es bei den meisten Leuten halt erst so spät quasi klar wird, was man denn eigentlich genau machen möchte.
Ja.
Von dem her, wenn ihr da irgendwie mal noch detailliertere Informationen haben wollt, ganz genau auch mit Experten sprechen wollt, die in dem jeweiligen Bereich arbeiten, in der Branche, ne,
Ja.
bei einem großen Asset Manager oder was auch immer, dann bewirbt euch da mal bei uns auf die kostenfreie Status Quo-Analyse auf pumpkincareers.com, wo wir euch da mal aufzeigen können, wie ihr in diese Bereiche reinkommt und wie wir euch da auch Insights geben können mit
Ja.
einem unserer Coaching-Programme, weil wir quasi in unserem Coaching-Programm all diese Sachen super ausführlich abdecken, euch auch zeigen, wie ihr da reinkommt. Wir können euch verbinden mit Leuten, die bei uns in diese Experten-Calls reinkommen, in die Gäste-Live-Calls, die in den Bereichen arbeiten. Das heißt, wer sich dafür interessiert, auf jeden Fall mal wahrnehmen. Die kostenfreie Status Quo-Analyse einfach auf pumpkincareers.com bewerben.
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir das Ende machen. Der Weg dahin ist halt auch nochmal ein wichtiger Punkt, glaube ich. Jetzt nicht mal mehr viel, viel Zeit mehr, aber ich würde vielleicht nochmal ganz kurz sagen, der Weg dahin führt in aller Regel nicht über diese Branche. Also du wirst nicht dein erstes Praktikum in diesem Bereich machen. Und wenn, dann machst du in aller Regel was falsch, weil du hast halt sehr limitierte Player in dem Bereich. Ne? Du hast natürlich auch wie in der Beratung, im Investmentbanking, whatever, gewisse Tiers, die sich unterscheiden so, wo du praktisch Player hast, die selektiv sind, die sehr, sehr selektiv sind und Player, die weniger selektiv sind. Ne? Also du kannst auch nach dem zweiten Semester bei einem Private Equity Fund ein Praktikum machen. In aller Regel wird das aber kein guter Private Equity Fund sein. Und genau das ist dann auch das Problem, was du haben wirst, wenn du da dein erstes Praktikum machst. Weil du gehst halt nicht die größtmöglichen Schritte in diese Richtung. Und ein anderer Private Equity Fund wird da drauf schauen und sich denken, schwierig. Und du kannst innerhalb von Private Equity dich deutlich weniger praktisch zwischen diesen Tiers bewegen, wie das vielleicht in anderen Industrien dann der Fall ist. Mal als Beispiel für Private Equity gilt für Asset Management, klassisches Public Equities dann ganz genauso. Und dann solltest du dementsprechend, sollte dir klar sein, dass der Weg fast immer über das Investmentbanking oder über die Strategieberatung führt, eher nochmal über das Investmentbanking, eher nochmal, weil du da natürlich auch, sag ich mal, mehr die quantitative Seite dir anschaust. Ne? Im Investmentbanking berätst du ja beispielsweise den Private Equity Fund, schaust gemeinsam mit dem dir das Asset an und ja, unterstützt beim Bauen des Modells, unterstützt beim Treffen der Annahmen und so weiter. Als Strategieberatung unterstützt du auch. Aber du schaust eher die qualitativen Faktoren an, Marktwettbewerb, Werteheber, die du treffen kannst. Dementsprechend oft nochmal eher übers Investmentbanking. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da kann man wirklich sehr, sehr viel falsch machen, wenn man in diese Branche will. Und aber dieses Verlangen oder dem Verlangen zu früh nachgibt.
Ja, genau. Und auch dazu, wie gesagt, in der
Ja,
Status Quo-Analyse
genau, auf jeden Fall.
können wir da euch auch nochmal sehr gute Insights geben. Dann, ja, war es auch mit der heutigen Folge. Vielleicht kurz planen, nächste Woche bei mir nichts Erwähnenswertes, bei dir irgendwas.
Nee, weil wir nehmen ja jetzt auch
Genau.
noch einen anderen Podcast
Wegen den
auf.
Urlaubstagen nehmen wir gleich noch eine zweite Folge aus, die dann nächste Woche abgespielt werden wird. Von dem her schön, dass ihr dabei wart und
Genau.
bis zur nächsten Folge. Ciao.
Ciao.